Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiotexte. Literarische Lesungen. Immer dienstags und donnerstags ab 21 Uhr sowie Sonn- und Feiertags ab 11 Uhr.
Ich bin wie eine Katze, lebendig verbrannt, vom Reifen eines Lastzugs zermalmt, von Halbwüchsigen aufgehängt an einem Feigenbaum, aber immer noch mindestens mit 6 ihrer 7 Leben, wie eine Schlange, die nur noch ein Klumpen Blut, ein Aal, halb zerfressen. Die Wangen hohl unter den erschlagenen Augen. Die Haare furchtbar gelichtet auf dem Schädel. Die Arme abgemagert wie die eines Kindes. Eine Katze, die nicht verreckt. Belmondo, der am Steuer seines Alfa Romeo in der Logik der selbstgefälligen Montage sich aus der Zeit löst und einfügt, sich selbst, in Bildern, die nichts zu tun haben mit der Langeweile sich reihender Stunden, mit dem langsamen Todesglanz des Nachmittags. Der Tod liegt nicht im sich nicht mitteilen können, sondern im nicht mehr verstanden werden können.
Selbstauskünfte von Pier Paolo Pasolini über seine disperata vitalità, die verzweifelte Vitalität eines Dichters, dessen Verse die Vision des eigenen Unglücks darstellen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit einem in der Münchner Paulskirche aufgezeichneten Requiem möchten wir an den vor 40 Jahren gestorbenen Schriftsteller und Filmemacher erinnern, der bereits zu Lebzeiten für die italienische Öffentlichkeit eine Problemfigur darstellte. Wie kaum ein anderer italienischer Autor sorgte der 1922 in Bologna geborene Intellektuelle für Kontroversen. Um den Bombenangriffen zu entgehen, verlässt die Familie 1943 Bologna und sucht Schutz im friaulischen Casarsa, dem Geburtsort der Mutter. Deutsche Truppen befreien den inzwischen gestürzten Mussolini und errichten im Norden des Landes die Republik von Salò. Im Januar 1945 wird Guido, der jüngere Bruder Pier Paolos, von kommunistischen Partisanen umgebracht. Diese erste unmittelbare Erfahrung des Todes wird Pier Paolo tief prägen. Ich bin stolz auf meinen Bruder. Und es ist die Erinnerung an ihn, an seinen Großmut, an seine Leidenschaft, die mich dazu zwingt, den Weg weiterzugehen, den ich eingeschlagen habe. Für den weiteren Werdegang Pasolinis bedeutet dies, sich von nun an nicht nur literarisch, sondern auch politisch zu engagieren. 1947 tritt er in die Kommunistische Partei ein und nimmt eine Stelle als Lehrer in der Mittelschule von Casarsa an. Die zunächst unbeschwerten Jahre in der ländlichen Idylle werden jedoch von einem weiteren traumatischen Erlebnis überschattet. Einige Schüler werfen ihm unzüchtige Handlungen vor. Pasolini wird angeklagt, später aber freigesprochen. Doch er empfindet die Demütigung als persönliche Niederlage. Zusammen mit seiner Mutter verlässt er Casarsa und zieht nach Rom. In einer der tristen Vorstädte der italienischen Kapitale, in einer anonymen Umgebung, unterrichtet er an einer Privatschule. Er schreibt nun regelmäßig für verschiedene Tageszeitungen, knüpft erste Kontakte mit den Regisseuren der Filmstadt Cinecittà. Auf seinen Streifzügen entdeckt er die Lebensweise der Bevölkerung in den Borgate, den trostlosen armen Vierteln der Stadt. Die trotz der prekären sozialen Verhältnisse spürbare Vitalität der Menschen dort steckt ihn an, fasziniert und inspiriert ihn, den leidenschaftlichen Asketen. In dieser Welt der Unterprivilegierten spielt sein erster großer Roman »Ragazzi di Vita«, den er im römischen Dialekt verfasst und der von den verlorenen Jugendlichen der Vorstädte handelt. In seiner ungeschönten Sprache und seiner Direktheit wird das Buch aus dem Jahr 1955 in der Öffentlichkeit zum Stein des Anstoßes, mit Anklagen vor Gericht, bei denen Alberto Moravia, der damals schon prominente Schriftsteller, zugunsten der literarischen Qualität des Romans Partei ergreift. Bis zu Pasolinis tragischem Tod verbindet beide eine enge Freundschaft. Sie schmieden gemeinsame Projekte, unternehmen viele Reisen.
Ich muss Pasolini vor dem Erscheinen von Ragazzi di Vita kennengelernt haben. Es muss 1954 gewesen sein oder vielleicht etwas früher. Er erschien mir sofort sehr sympathisch. Er hatte seltsame Eigenheiten, wie er aß, wie er sich bewegte, wie er sich kleidete. Lauter Dinge, die ich beobachtet habe. Ich bin jemand, der hauptsächlich dann Leute kennenlernt, wenn er bestimmte Situationen mit ihnen erlebt. Sonst verstehe ich sie nicht. Pasolini war ein Mann, der sehr viel Sinn für Inszenierungen hatte. Er malte, hatte einen Sinn für Malerei. Doch er kleidete sich sehr schlecht. Für ihn war die Kleidung ein Problem, denn er verfiel dem Showgeschmack, wie die Amerikaner sagen würden, war also auffällig. Pasolini war imstande, Krokodillederschuhe zu tragen. Etwas Schreckliches. Oder gelb-schwarze Schuhe. Oder bunt getupfte Pullover. Kurz, er hatte keinen sicheren Geschmack. Er war aber zugleich ein Mann der Kultur. Und dann seine Art, schweigsam zu sein. Er sprach sehr wenig, äußerst wenig. Er hatte das, was ich das schweigsame Lachen nenne. Man spürte seinen Reichtum an Menschlichkeit. Auch wenn er nicht sprach, wenn er wenig kommunizierte, war er jemand, der einem Gesellschaft leistete, was sehr wichtig ist. Ich kenne andere, die nicht sprechen, nicht kommunizieren und äußerst langweilig sind. Er war nie langweilig. Ganz und gar nicht. Was mich beeindruckte, war eine große Sanftheit. Er war sehr sanft, fast bis an die Grenzen. Er beobachtete die anderen, folgte ihnen. Dann kamen sehr genaue Vorstellungen über den Charakter der Person heraus. Er war ein Narziss, sehr egozentrisch, sehr. Doch er hatte eine gewisse Fähigkeit, wie mit Antennen, Leute zu verstehen. Mehr noch als verstehen, ihre Existenz zu fühlen. Er aß immer mit den Schneidezähnen. Ein seltsames Malen mit den Schneidezähnen. Vermutlich fehlten ihm auch Zähne. Er hatte schlechte Zähne. Hatte unter einer Mangelerscheinung gelitten, Rachitis. Wie Sie wissen, leiden die Zähne sehr darunter. Irgendwann beschloss er, sie behandeln zu lassen und fuhr nach Bozen, zu diesen berühmten Zahnärzten, die wie an einer Art Fließband arbeiten und einem die Zähne innerhalb einer Woche neu gestalten. Seine neuen Zähne waren aber nicht schön. Er sah fast wie Frankenstein aus. Pasolini hatte ein seltsames Gesicht, äußerst seltsam. Was mich am meisten verblüffte, war die seltsame Zusammenstellung dieses Gesichts. eine Nase, die sehr sonderbar geformt war. Oben schmal, dann wurde sie an der Wurzel breiter und bog sich unten wieder nach innen. Unglaublich. Dann die tief liegenden kleinen Augen. Wenn er frühmorgens noch müde aufwachte, hatte er das Gesicht eines Höhlenmenschen. Dann stellte es sich wieder her und nahm wieder den sanften Ausdruck an. Seine Haare tönte er. Nun, es war ein einziges Gemisch verschiedener Dinge. Falsche Zähne, Haare getönt mit einer Farbe, die getönte Haare sehen nie gut aus. Die Frauen haben recht, wenn sie ihr Haar freimütig färben, ihm eine andere Farbe geben. Die eigene Farbe erhalten zu wollen, ist ein fundamentaler Fehler. Sie bekamen einen Mahagonischimmer. Er hatte große Angst vor dem Altern. Das Problem der Homosexualität war für ihn von großem Gewicht. Er hat es verdrängt, zumindest bis zur Zeit kurz vor seinem Tod. Er verdrängte es insofern, als keinerlei Zeichen der homosexuellen Problematik in seinen Büchern zu finden sind. Sie existiert nicht. Pasolini war ein sehr moderner Mensch und gleichzeitig ein alter Italiener. Ich spreche von der Vatertradition, der katholischen. Er war praktizierender Katholik bis zu seinem 20. Lebensjahr. Für ihn war der Katholizismus eine sehr ernste Sache. Ernst auch als Wurzel. In seinem Charakter war ein Zug von pathetischer Hingabe. Er war ein irrationaler Mensch, er war kein rationaler Mensch. Er war ein denkender Mensch, sein Kopf funktionierte in seiner uns bekannten Art, mit großen Widersprüchen. Er wollte diese Widersprüche nicht aufheben. Ninetto war anfänglich ein Geliebter. Dann sind sie nicht mehr zusammen ins Bett gegangen, überhaupt nicht mehr. Er hatte eine extreme Zuneigung zu dem Jungen gefasst, der, um die Wahrheit zu sagen, ohne jemandem Unrecht tun zu wollen, ein gewöhnlicher, recht primitiver Junge war. Mit einer gewissen Schlauheit aus Kalabrien. Er war kein Römer. Wir sind zusammen nach Rumänien gefahren, um eine Kur zu machen. Ninetto hatte sehr großen Erfolg bei Frauen. Pasolini sah, dass er mit den Rumäninnen ins Bett ging und litt ziemlich darunter. Als er heiratete, war dies für Pasolini wie für einen Vater, der eine Tochter verliert. Dies war die wahre Gefühlsbeziehung, die ich an ihm kennengelernt habe. Ferner war da die Beziehung zur Mutter. Meines Erachtens könnte man einen Film allein über diese Frau machen. Denn es war eine Beziehung von extremer Krankhaftigkeit, extrem exzessiv. Für mich war es peinlich, wie auch die Gedichte peinlich sind, die er seiner Mutter gewidmet hat. Gleich nachdem ihr Mann gestorben war, begann sie, sich die Lippen zu schminken und sich Dauerwellen machen zu lassen. Es war da eine gewisse Körperlichkeit, die mich störte. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Verstehen Sie? Ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn die Mutter gestorben wäre, doch er ist vor der Mutter gestorben. Ihm genügte die Beziehung mit der Mutter. Er hatte die Mutter, den Hund und seine Freunde wie mich und Dacia. Die Mutter weiß übrigens nicht, dass ihr Sohn umgebracht worden ist. Zu Gesellschaften ging er selten, und wenn, dann langweilte er sich. Mit Beginn des Filmens hat er ganz damit aufgehört. Den Vater habe ich ein einziges Mal gesehen. Er war ein Hauptmann, klein, vierschrötig, aber ich weiß eigentlich nichts über ihn, gar nichts. Man sagte, er sei schnell zornig geworden, habe die Frau geschlagen und getrunken. Das eigentliche Unheil für Pasolini war, dass er von Casarsa nach Rom gekommen ist Und hier begann das, was ihm später den Tod gebracht hat. Er kam nach Rom und da er kein Geld hatte, ist er in die Vorstadt gezogen. Die Vorstadt ist ein wahrlich erschreckender Ort. Ohne Grünanlagen, ohne Kinos, ohne Cafés, ohne Schulen. Ein grausamer Schlafsaal. Ich habe die Vorstadt studiert. Schreckliche Orte, in denen Menschen leben, die schnell zu Verbrechern werden. Alle Diebe Roms leben in der Vorstadt. Die professionellen Diebe. Viel übles Pack. Es ist nicht die Schuld der Leute, unter diesen Umständen zu leben. Es sind Orte einer schrecklichen Isolation. Als Pasolini in die Vorstadt zog, hat er zu einem bestimmten Typ jugendlichem Zuneigung gewonnen. Dem Kriminellen. Die Jungen von Pasolini waren alle hässlich, dreckig, mit einem Hang zum Kriminellen. Wie sein Mörder Pelosi. Pelosi, der typische pasolinische Junge, ist primitiv, ein Grobian. Jeden Abend zog er los. Er sagte es auch, ich gehe auf den Strich. Das allein ist schon ein Exzess. So wie wenn ich als Heterosexueller jeden Abend zu den Nutten gegangen wäre. Das beginnende Alter. Eine schwere Krisenzeit. Doch Pasolini war von einer erschreckenden Vitalität. Er hätte sich wieder gefangen. Er hatte große Pläne. Die Reisen des heiligen Paulus. Er wollte nicht sterben. Er war sich nicht darüber im Klaren, dass er sich in Gefahr begab. Er hatte nicht begriffen, dass man nicht eine politische Person und zugleich ein Homosexueller wie er sein kann. Dies hatte er nicht begriffen und glaubte, beides praktizieren zu können. Meiner Meinung nach könnte es auch das Verbrechen einer Gruppe gewesen sein. Ich weiß es nicht. Es war ein Verbrechen, bei dem Pelosi nur das ausführende Organ gewesen ist, entweder einer ganz bestimmten Gruppe oder der gesamten italienischen Gesellschaft, die Pasolini ausgestoßen hatte und ihn umbringen ließ. Eigentlich kam er auf mich, weil ich das Gegenteil von ihm bin. Er war homosexuell, ich bin heterosexuell. Er war irrational, ich bin sehr rational, ein eingefleischter Rationalist. Wenn auch kein Denker. Er hing an Traditionen. Ich bin absolut für die Revolution. Ich glaube, dass Revolution eine notwendige Sache ist. Aus und Schluss. Mir liegt nicht viel an Traditionen. Ich denke, dass diese sich, so sie gesund, stark und lebendig sind, selbst retten. Das Übrige wirft man besser über Bord. Obgleich Pasolini ein Egozentriker, ein vehementer Narziss war, hegte er für die Menschheit ein großes Wohlwollen, ein starkes Mitgefühl. Ein Gefühl, das in meinen Augen sehr christlich ist. In diesem Sinn war Pasolini ein Christ. Er war ehrlich. Sein Katholizismus war keine formelle Sache. Dumm oder auch verdorben, wie es oft der Fall ist. Es war ein urchristliches Gefühl.
Obwohl das Buch Ragazzi di Vita sehr erfolgreich ist, wird Pasolini als Skandalautor geschmäht. Der Dichter ist sich aber seiner Rolle als provozierende Figur bewusst. Ein Selbstporträt.
Ich bin jemand, der 1922 in einer Stadt voller Bogengänge geboren wurde. Mein Vater starb 1959. Meine Mutter lebt. Ich beweine noch meinen Bruder Guido, ein Partisan, umgebracht von anderen Partisanen, Kommunisten auf den verfluchten Bergen eines abgeholzten Grenzgebiets mit kleinen grauen Hügeln in trostlosen Voralpen. Mit 7 begann ich Gedichte zu schreiben. Mit 20 Jahren habe ich mein erstes Büchlein mit Versen veröffentlicht, mit dem Titel Poesie a Carsasa, gewidmet meinem Vater. Wir waren große Feinde. Aber unsere Feindschaft war Teil des Schicksals und nicht in uns. Am Ende des Krieges kehrte er nach Italien zurück, mit diesem Büchlein friaulischer Verse im Koffer. Ich muss hinzufügen, dass mein Vater den Faschismus bejahte. Ich floh mit meiner Mutter, einem Koffer und ein wenig Schmuck, der sich als falsch herausstellte, im Zug. Wir fuhren nach Rom. Wir hatten also meinen Vater allein gelassen. Was mich betrifft, in Rom von 1950 bis heute, August 1966, tat ich nichts anderes, als zu leiden und gierig zu arbeiten. Ich war Lehrer an einer Privatschule für $27 im Monat. Inzwischen war mein Vater uns nachgezogen und wir sprachen nie von unserer, meiner und meiner Mutter Flucht. Eine normale Angelegenheit, ein Umzug in 2 Akten. Wir wohnten in einem Haus ohne Dach und Verputz. Ein Haus armer Leute am äußersten Stadtrand bei einem Gefängnis. Gewichtig war, dass ich an bestimmten Tagen nicht einmal die 100 Lire hatte, um mich beim Friseur rasieren zu lassen. Fußhoher Staub im Sommer, ein Sumpf im Winter. Doch es war Italien. Italien nackt und wimmelnd mit seiner Jugend, seinen Frauen, seinen Gerüchen von Jasmin und armen Suppen, den Sonnenuntergängen am Agnene, den Müllhalden und, was mich betrifft, meinen unversehrten Träumen von Poesie. Alles konnte in der Poesie eine Lösung finden. Kein Künstler ist frei in keinem Land. Er ist lebendiger Protest. Pound geht ins Gefängnis wie Sinjavski. Und Herr Lenin war überall anstößig. Ich glaube auch bei den Russen. Und heute, sage ich euch, muss man sich nicht nur engagieren im Schreiben, sondern im Leben. Man muss aushalten als Ärgernis und im Zorn, mehr denn je, die Verachtung erklären, anschreien gegen ihre Primitivität. Entscheidungen fallen in wenigen Minuten. Ich habe mich nie getäuscht in Gesichtern. Nie war Italien widerwärtiger. Vor allem durch den Verrat der Intellektuellen. Ich werde immer jene Poesie beweinen, die selbst Tat ist, abgehoben von den Dingen, in ihrer Musik, die nichts ausdrückt als die eigene, trockene, erhabene Leidenschaft für sich selbst. Nun gut, ich gestehe, dass ich Musik schreiben möchte, mit Instrumenten leben möchte, im Turm von Viterbo, den ich nicht kaufen kann, in der schönsten Landschaft der Welt, wo Ariost außer sich wäre vor Freude beim Anblick der wiedererstandenen Unschuld von Eichen, Hügeln, Gewässern und Schluchten, dass ich dort Musik schreiben möchte. die einzige Tat des Ausdrucks vielleicht. Erhaben und unerklärlich, wie die Taten der Wirklichkeit.
Der arrivierte Künstler mischt sich nun mit seinen Artikeln, die an prominenter Stelle erscheinen, in entscheidende Fragen der italienischen Innenpolitik ein und wird so zu einem streitbaren Intellektuellen, der mit seinen Anschauungen immer wieder Aufsehen erregt. Sein Blick richtet sich stets auf zeitlose, archaische Themen, auf das Schicksal des Menschen, die Religion, die Sexualität, den Tod. Aber auch die Rolle der Kultur, der Medien und des Massenkonsums stehen im Mittelpunkt seiner schonungslosen Kritik. Es folgen zahlreiche Gedichtbände, Essayreihen sowie über 15 Drehbücher zu eigenen Filmen mit internationalen Stars wie Maria Callas, Anna Magnani, Silvana Mangano, Laura Betti und Totò. Nach Accattone, seinem eigentlichen Debüt als Filmemacher, dreht er weitere Streifen wie das erste Evangelium nach Matthäus, ein religiöser Film, in dem Jesus fast revolutionär angelegt ist, als einer, der gekommen ist, um das soziale Gefüge der Welt in Ordnung zu bringen, mit einer ganz konkreten Umsetzung der Bergpredigt. Die ersten Entwürfe für den Film »Der heilige Paulus« entstanden bereits Mitte der 60er Jahre. Die poetische Idee, die diesen Film wie ein innovativer Leitfaden durchzieht, besteht darin, die Lebensgeschichte des heiligen Paulus auf heutige Zeiten zu übertragen. So der Regisseur, dessen Protagonist, Zitat, »die heutige Gesellschaft beweint und liebt, die er bedroht und der er verzeiht, die er angreift und gleichzeitig umarmt. Die Schauplätze der Reisen des heiligen Paulus sind nicht mehr die Städte im Mittelmeer, sondern die Nordeuropas und Amerikas. So wie damals der heilige Paulus mit seiner religiösen Botschaft die Gesellschaft vernichtet hat, dessen Säulen Gewalt und Sklaverei waren, soll Pasolinis Paulus zu den brisanten politischen Fragen des modernen Menschen Stellung nehmen.
Der Leitfaden, der diesen Film durchziehen soll, besteht in der Idee, die Lebensgeschichte des heiligen Paulus auf heutige Zeiten zu übertragen. Das heißt keineswegs, dass ich seine Predigten antasten oder verändern wollte. Im Gegenteil, werde ich in den Filmdialogen kein Wort, das Paulus spricht, verändern. Warum sollte ich seine irdische Lebensgeschichte in die heutige Zeit des Jahres 1966 oder 67 versetzen wollen? Ganz einfach. um meinem Eindruck und meiner Überzeugung von ihrer Aktualität auf die direkteste Weise cineastisch Ausdruck zu verleihen. Um, in anderen Worten, dem Zuschauer mitzuteilen, dass der heilige Paulus hier heute unter uns ist, dass er sich an unsere heutige Gesellschaft richtet. Das Zentrum der modernen Welt, Hauptstadt des Kolonialismus und des führenden Imperialismus, Sitz der bestimmenden Macht über den Rest der Welt, ist heute New York mit Washington. Die Fragen, die dem heiligen Paulus gestellt werden, sind spezifische, politische, problemorientierte Fragen moderner Menschen. Die Antworten sind ausschließlich religiöse Antworten, verfasst im typischen Redestil des heiligen Paulus, universell und ewig, aber im engeren Sinn nicht aktuell. Die Aktualität der Probleme manifestiert sich mit absoluter Vehemenz. Die Korruption der antiken heimischen Welt wird ersetzt durch die Verzweiflung, die durch Neurosen, Drogen, Gewalt und die radikale Infragestellung der Gesellschaft begründet ist. Der Zustand der Ungerechtigkeit kommt durch den Rassismus und die Lebensbedingungen der Menschen am unteren Rand zur Sprache. Es ist einerseits eine Welt der Macht und des unermesslichen Reichtums und andererseits eine Welt der Furcht und Todessehnsucht. Der heilige Paulus durchlebt sein Martyrium mitten im Verkehr einer Großstadt mit Hängebrücken, Wolkenkratzern und einer bedrückenden Menschenmenge, die ohne Innehalten vorbeizieht. Gleichgültig und sinnlos.
New York tritt vom Meer aus in Erscheinung. Der Ozeandampfer, auf dem Paulus mit seinen Begleitern anreist, legt an. Sie gehen von Bord. Am Kai wird er von einer Delegation Juden empfangen. Sie begrüßen ihn herzlich und begleiten ihn zu einem heruntergekommenen Hotel in Manhattan am Rand des Village. Das Hotel ähnelt dem, in dem Martin Luther King erschossen wurde.
Brüder, obwohl ich nichts getan habe, was ich gegen das Volk oder die Sitten der Völker gerichtet hätte, bin ich in Jerusalem gefangen genommen und den Römern ausgeliefert worden. Diese haben mich verhört und wollten mich freilassen, weil sie nichts an mir entdecken, worauf Tod oder Gefängnis steht. Weil aber meine Landsleute Einspruch erhoben, sah ich mich genötigt, Berufung einzulegen. Aus diesem Grund habe ich gebeten, dass ihr zu mir kommt.
Wir haben in deiner Sache weder Briefe erhalten, noch sind Boten erschienen, die irgendetwas Belastendes gegen dich vorgebracht hätten. Es scheint uns aber nötig, von dir zu erfahren, was du denkst. Denn deine Sekte stößt überall auf großen Widerspruch.
Sie verlassen ihn, verabreden aber ein Treffen ein paar Tage später. Dazu kommen außer der jüdischen Gruppe viele andere Gäste, die von der Ankunft Paulus gehört haben. Schwarze mit einer bedrohlichen, aggressiven Ausstrahlung, mit ungewöhnlicher Haartracht und Kleidung. Schmuddelige Hippies, die auch den liberalsten Bürgerlichen sofort auf die Palme bringen würden. Einige hören einem Gitarre spielenden Mädchen zu. Wieder andere haben sich in einen Winkel zurückgezogen und rauchen. andere stehen unter Drogen. Es gibt geschminkte Homosexuelle, die sich mit Strichern unterhalten, die fast im Badeanzug dastehen. Sie schäumen vor Gewalt und Männlichkeit. Und dann sind auch Straßenmädchen, alte Huren und Säufer aufgetaucht, von einem hoffnungslosen Schicksal gezeichnet. Auch Intellektuelle sind da, erkennbar an ihren resignierten Gesichtern und aufmerksamen Augen. Alle warten auf Erklärungen von Paulus zu seiner Haltung zu Jesus und den Propheten, seiner Situation und seinen Plänen. Einige lassen sich überzeugen, andere wollen nichts davon wissen.
Treffend hat der Heilige Geist zu euren Vätern gesagt: Hören sollt ihr mit euren Ohren, aber nicht verstehen. Sehen sollt ihr mit euren Augen, aber nicht erkennen. Denn euer Herz ist hart geworden. Eure Ohren hören nur schwer und eure Augen sind geschlossen. Damit sie nicht sehen, damit sie nicht hören, damit sie nicht zur Einsicht kommen, damit sie nicht von mir bekehrt und geheilt werden. Darum sollt ihr nun wissen, dieses Heil Gottes, dem ihr euch verweigert habt, wird den Heiden gesandt werden, die es folgsam hören werden.
Danach steht Paulus auf und verlässt den Raum. Auch die anderen gehen heftig diskutierend hinaus. Nach fast 2 Jahren kommt es endlich zur Anklage und Verhandlung. In diesen 2 Jahren empfängt Paulus zahlreiche Besucher. Und er erinnert sich an Paris zur Zeit der Besatzung, an die Erschießungen im kleinen Gefängnisinnenhof und seine Feigheit. Er war damals so um die 25 bis 30 Jahre alt. Vom Fanatismus getrieben, vom Willen, sich selbst unterlegen zu sein. Er sieht sich selbst. Aus seinem Gesicht spricht Schlimmeres als Bosheit. Es ist Feigheit daraus zu lesen, Grausamkeit. Die Scheinheiligkeit, dass diese Erschießungen im Namen des Gesetzes und der Tradition stattfänden. Erschießungen mit der schändlichen Schnelligkeit, die dem Leben seinen Wert nimmt. Der Verurteilte wird gegen eine Wand geschubst. Kaum hörbar waren seine Worte: Herr Jesus, nimm meine Seele auf. Der darauffolgende Schuss tötet den Jungen nicht direkt. Er stürzte verwundet und wird mit einem Nackenschuss hingerichtet. Paulus, inmitten einiger Pharisäer wie er selbst, mitten unter mächtigen bürgerlichen und Autoritätspersonen, sah mit einer verzweifelten, angewiderten Härte auf die Kinderleiche. Im Gerichtssaal in New York stehen amerikanische Polizisten mit gleichgültig genervtem Gesichtsausdruck herum. Jenseits der Absperrung drängt sich das Publikum. Der Richter verliest den Freispruch. Die Zuhörer jubeln. Als Paulus zum Hotel zurückkommt, drängen sich ebenfalls zahlreiche Menschen um ihn, um zu hören, was er zum Urteil zu sagen hat.
Niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Im Leben also wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder auferstanden, um Herr zu sein über Tote wie Lebendige. Du aber, wie kannst du deinen Bruder richten? Und auch du, weshalb verachtest du deinen Bruder? Der rationale Mensch lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Denn für ihn ist es Unsinn. Dabei versteht er nicht, dass das, was geistlich ist, alles beurteilt. Selbst aber von niemandem beurteilt wird. Denn die Weisheit ist Torheit vor Gott.
Das Publikum hört immer noch aufmerksam zu. Auf den Gesichtern der Intellektuellen beginnen sich allerdings Anflüge von Langeweile und Ironie zu zeigen.
Täuscht euch nicht. Weder die Unzüchtigen, die Knabenschänder, die Diebe, die Trunkenbolde, die Verleumder oder die Gierigen werden die Früchte des Reiches Gottes erben.
Das ist die reinste Moralpredigt.
Wen wundert's? Kaum hat er einem Gesetz abgeschworen, da stellt er schon ein neues auf. Wobei er den Leuten möglichst schwer auf die Nerven geht.
Na klar, er ist ein Ex-Pharisäer, stammt aus einer reaktionären Familie von Pharisäern. Was kann man schon erwarten von einem, der zu Kriegszeiten Kollaborateur war?
War er nicht Faschist und freiwilliger Diener der Macht? Besteht Tradition für ihn nicht aus Autorität und Hass, Rassismus und Diskriminierung?
Er redet dauernd von Weissagungen und von Leuten, die prophetischen Geistes seien. Und dann dieser Moralismus, wenn er wenigstens eine gewisse Unschuld besäße. Aber nein, er ist erpresserisch, drohend, apokalyptisch.
Irgendetwas stimmt bei dem nicht. Er hat selbst Gefangene getötet, als er Nazi war. So etwas löscht man doch nicht einfach aus seiner Biografie. Er ist ein Fanatiker.
Jeder unterwerfe sich der staatlichen Gewalt, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott kommt. Wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen Gottes Ordnung. Aus diesem Grund sollt ihr auch Steuern zahlen. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem Steuer gebührt. Respekt, dem Respekt gebührt. Ehre, dem Ehre gebührt.
Während Paulus spricht, reagiert das Publikum zunächst erstaunt, dann sprachlos und wird schließlich wild und zornig. Pfeift, schreit, singt.
Der gehört sofort zurückgeschickt nach Spanien, zu Franco. Da pfeifen sie ihn bestimmt nicht aus. Vielleicht macht er es aus politischem Kalkül, um nicht kalt gemacht zu werden wie Martin Luther King, um die Autoritätspersonen bei Laune zu halten.
Was kann man von so einem schon erwarten? Er steht selbst in seinen Predigten bis ins Mark auf dem Boden des Gesetzes.
Er ist ein Kirchengründer und institutionalisiert wie besessen. Aber jede Institution ist für sich gesehen antidemokratisch. Wenn die Kirche überhaupt etwas lehren sollte, so kann das grundsätzlich nur Widerstand gegen jede Art von Autorität sein.
Auf einen einvernehmlichen Blickkontakt und ein Handzeichen hin verlassen ihn die Zuhörer einer nach dem anderen. Im Innenhof des Hotels im Freien befindet sich außer den gewohnten einfachen und anonymen Leuten auch ein Mann, der Paulus schon seit dem Verlassen des Gerichts verfolgt hat. Mit ihm rauchen zwei oder drei weitere in Ruhe eine Zigarette. Paulus geht an ihnen vorbei, um auszuruhen oder sich ein wenig Frieden und Sonne zu gönnen. Er sieht sich mit einem Ausdruck tiefer Ruhe um, wie jemand, der zufrieden ist über etwas, das er zu einem guten Ende gebracht hat. Plötzlich fallen zwei Gewehrschüsse. Paulus bricht zusammen. Der Todeskampf währt nur kurz.
Pier Paolo Pasolini, der Mann der Gegensätze und Widersprüche, der Rätselhafte, das Bild des Asketen, der beides liebt, die Moral und die Schönheit, wird immer verdüstert durch seine starke Sinnlichkeit. Er sucht sie und lebt sie bei den Jungen der Vorstadt aus, die er in ihrer vermeintlichen Unschuld künstlerisch überhöht und verklärt, obwohl sie doch in Wirklichkeit keineswegs unschuldig waren. So viel zu Pasolinis Sehnsucht nach reiner Liebe und ihrer enttäuschenden, banalen Erfüllung in der Realität. Seine Homosexualität und die Formen, in der er sie lebte, verzieh er sich im Grunde nie. Der Zwiespalt, der sich bei ihm da auftat zwischen dem, was er als Sünde verstand, und den Verlockungen der Welt, war ihm wohl bewusst. Er konnte auch darüber sprechen, am liebsten dann, wenn es sich um ein Problem der Kunst handelte. Pasolini war von Jugend auf vertraut mit Erfahrungen des Todes. War er gefährdet durch Todesgedanken? Als am Morgen des 3. November 1975 Maria Teresa Lollobrigida am Strand von Ostia die Leiche eines Mannes entdeckte, informierte sie sofort die Polizei. Sie gab zu Protokoll, der Kopf des Toten sei zerschmettert, die Haare blutverschmiert. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch keiner, dass es sich um den berühmten Schriftsteller, Dichter und Filmemacher Pier Paolo Pasolini handelte. Erst die Identifizierung der Leiche und später das Geständnis des mutmaßlichen Täters brachten Licht ins Dunkel. Was war geschehen? In der Nacht vom 1. November fuhr Pasolini nach Ostia, wo er sich mit dem 17-jährigen Pino Pelosi traf. Nach einem heftigen Streit brachte der Strichjunge den Schriftsteller um. Die Sensation war perfekt. Pasolini war von einem jener Ragazzi aus der römischen Peripherie umgebracht worden, den er mit seinem Roman Ragazzi di Vita und seinem Film Acatone ein Denkmal gesetzt hatte. Für manche war der tragische Tod des Schriftstellers die Lösung des Problems Pasolini. War es ein politischer Mord? Oder hat Pasolini, wie sein Freund, der Maler Giuseppe Zigeuner, behauptet, seinen besonderen Tod im Voraus konzipiert, in seinem schriftlichen und filmischen Werk angekündigt und in einer mystisch-religiösen Handlung auf dem Spielplatz von Ostia gleichsam selbst inszeniert? Pasolini als Märtyrer? Trotz einiger Hinweise in seinen Büchern bleiben erhebliche Zweifel an dieser Version. Pasolinis Utopien von einer ganz irdischen, einfachen, archaisch-bäuerlich anmutenden Gesellschaft, sein Lebenshunger, seine Lebenslust, sprechen dagegen. 1979 wurde Pino Pelosi wegen des Mordes an Pierpaolo Pasolini zu einer Haftstrafe von mehreren Jahren verurteilt, die er zum größten Teil verbüßte, bis er 1995 sein Geständnis widerrief. Obwohl 2010 die Ermittlungen wieder aufgenommen wurden, konnte das zuständige Gericht den Mord an dem Dichter nicht vollständig aufklären und beschloss daher, den Fall Pasolini endgültig ad acta zu legen.
Die Vorstellung vom absoluten Vorrang des Normalen ist ebenso selbstverständlich wie vulgär und geradezu kriminell. Die meisten meiner Kümmernisse, der größte Teil des Hasses, den man mir entgegenbringt, rühren daher, dass ich anders bin. Ich spüre ihn, diesen Hass. Es ist Rassenhass. Es ist der gleiche Rassismus, der sich gegen alle Minderheiten der Welt richtet. Die Geschichte der Kirche ist die Geschichte ihrer Macht und ihrer Verbrechen. Und was noch schlimmer ist, zumindest in den letzten Jahrhunderten, die Geschichte ihrer Ignoranz. Wenn es mich wütend gemacht hat, dass die Kirche jahrhundertelang der Macht untertan war, selbst Macht war, ärgert es mich jetzt noch mehr, dass sie in einem Moment schweigt, in dem sie reden müsste, in dem sie sich an die Spitze der Opposition stellen müsste, weil die Opposition gegen die neue Macht nur eine Opposition sein kann, die auch religiösen Charakter hat.
Io sono una forza del passato. Solo nella tradizione il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, dove sono vissuti i fratelli.
Ich bin eine Kraft des Vergangenen. Nur in der Tradition ist meine Liebe. Ich stamme aus den Ruinen, den Kirchen, den Altarbildern, aus Dörfern, verlassen in den Apenninen oder den Voralpen, wo einst die Brüder gelebt haben.
The irons dever the legs of people.
Pier Paolo Pasolinis Paulus in New York. Ein Requiem zum 40. Todestag des italienischen Schriftstellers aus der Paulskirche in München. Mit Silvana Krapatsch, Stefan Merki, Rudolf Türell und dem Musikensemble Triolog. Das Schlusszitat las Jerzy May. Textbearbeitung Annelie Knoblauch. Eine Veranstaltung der Erzdiözese München und Freising. Die vorgestellten Texte sind in den Verlagen Wagenbach Berlin und Schüren Marburg erschienen. Diese Sendung bieten wir als kostenlosen Podcast an. Schauen Sie unter Bayern 2 Lesungen Radiotexte am Dienstag. Und noch ein Hinweis für alle Freunde unseres literarischen Ratespiels. Wenn Sie miterleben möchten, wie die Nemo-Detektive ihre Ermittlungen durchführen, kommen Sie morgen um 20 Uhr ins Münchner Lyrikkabinett in der Amalienstraße 83a. Jo Lendle, der Leiter des Hansa-Verlages, wird Elisabeth Tworek und Andreas Trojan bei ihrer literarischen Fahndung unterstützen. Ich würde mich freuen, Sie morgen im Lyrikkabinett begrüßen zu können. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Ihr Antonio Pellegrino.